Liebe Gurkenfreunde, genießt den Spätsommer, die letzten Sonnenstrahlen kommen auf uns herab und wenn es davon mal ein paar zu viel waren, dann holt euch eine Gurke, püriert sie, schmiert sie drauf, denn Gurken helfen gegen Sonnenbrand. Das ist Gurkensalat.
Gurkensalat.
Herzlich willkommen zu Gurkensalat. Eine neue Folge, ein neuer Gast. Heute bei mir ein geschätzter Podcast-Kollege. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch vom Cinema Clash, unsere erbitterte Auseinandersetzung. Hier ist Lennart von Rotwein und Tequila.
Ja, guten Tag, liebe Leute. Hermann, ich bedanke mich vielmals für die Einladung. Ich bin begeistert von meiner Bilanz. Erst Cinema Clash, jetzt schon Gurkensalat. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Sicher. Zum Wohl, darauf stoßen wir an. Also hier gibt es Gurkensalat und Bier, aber auch Rotwein und Tequila. Also heute wird es prozentig.
Toll, dafür der Rotwein, danke dir.
So,
zum Wohl.
Zum Wohl. Wobei, du bist ja gar nicht der Rotweinteil eures Duos.
Nee, tatsächlich.
Für den ist leider kein Platz hier gewesen. Ja. Also rein vom Raum her, der wäre natürlich herzlich willkommen. Aber wir sind so schon auf kleinstem Raum.
Ja, ich glaube, es ist wieder wie bei Cinema Clash. Ich meinte ja einfach nur, ich werde mir Mühe geben, unseren Podcast gut zu vertreten. Hoffe ich natürlich auch heute wieder.
Alles klar. Also Robin, liebe Grüße an dieser Stelle. Du kannst gerne auch mal hier über irgendeinen Gurkenfilm sprechen. Und ja, damit sind wir eigentlich beim Thema Gurkenfilme. Und wie es hier so geflogen ist, habe ich natürlich gefragt, Lennart, welchen Gurkenfilm würdest du denn gerne in den Gurkensalat mitbringen? Und dann hast du gesagt...
Darf ich dann auch meine erste Wahl noch nennen?
Ja, bitte. Du kannst gerne...
Ja, ich habe ja erst das Konzept nicht so ganz verstanden. Ich dachte, es ging ja nur darum, dass man einfach Gurkensalat ist und über irgendeinen Film redet und meinte, ja, ich würde gerne über Clerks reden. Und dann meintest du, ja, hast ja nicht so eine richtige Gurke. Was ich natürlich komplett einsehe. Ich finde den Film einfach nur genial. Und dann habe ich ja, glaube ich, auch noch Dark Star irgendwann vorgeschlagen. Und dann meintest du, das ist einer der wenigen Carpenter-Filme, wo du jetzt nicht unbedingt den nehmen würdest.
Oh, okay. Jetzt verliere ich Credibility in der Community.
Einfach
raussteigen. Nee, also sagen wir es ganz ehrlich, also ich kann mit Dark Star persönlich einfach nicht viel anfangen, ja, das ist okay. Richtig.
Na gut, aber wie auch immer, es war eine lange Irrfahrt, aber dann habe ich mich für Plan 9 from Outer Space entschieden, weil ich ihn noch nie vorher gesehen hatte und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mal einen guten Anlass hatte, ihn zu sehen und wir werden ja auch gleich darüber reden, wie wir ihn nun fanden.
Richtig, also Plan 9 from Outer Space, deine Wahl und passend dazu gibt es dann als zweiten Gang im zweiten Teil von Gurkensalat Cecil B. Demented, aber beeilen wir uns mal, nee, Quatsch, fangen wir am Anfang an, so rum. Lennart, Plan 9 from Outer Space. Warum letztlich dann, also du hast dich dann letztlich dafür entschieden, eben sagtest du, du kanntest die nicht, aber warum entscheidest du dich denn für einen Film, den du nicht kanntest?
Ja, ich glaube, das geht auch bei wenigen Filmen zu dem Thema Gurkenfilme so gut, weil Plan 9 from Outer Space hat ja immer noch diesen Ruf als schlechtester Film aller Zeiten und Edward D. Wood, der Regisseur, gilt ja auch irgendwie mal vorher noch als schlechtester Regisseur aller Zeiten. Und dann dachte ich irgendwie, okay, ich weiß zumindest, dass du da nicht sagen kannst, es ist keine Gurke. Also vielleicht nicht zu Recht, aber zumindest wird er so eingestuft. Und wie gesagt, ich habe mir echt schon lange gedacht, ich will den einfach mal gucken, um mal zu beurteilen, ist der wirklich so schlecht? Und deswegen dachte ich, ja, passt einfach, weil er auf jeden Fall in diesen Trash-Bereich ja schon gut reinfällt. So.
Ja, also definitiv. Ich meine, diese Aussage kann man nicht wegdiskutieren, dass die Leute sagen, der schlechteste Film aller Zeiten und der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Jetzt haben wir den Film geguckt und stimmt das? Was meinst du, stimmt das?
Nee, also ich kann es absolut nicht unterschreiben zumindest. Also ich verstehe natürlich irgendwie Ansätze, wo man sagt, ja, der ist sehr günstig produziert. Wenn man darauf achtet, erkennt man, wo andauernd Archivmaterial verwendet wurde. Und dass wahrscheinlich manchmal nicht so viele Aufnahmen geworden, sondern auch mal der erste Take einfach genommen worden ist. Das sieht man schon. Aber ich habe so gerade im Nachhinein gedacht, es ist für mich vielleicht so ein durchschnittlicher Science-Fiction der 50er Jahre, sowohl von der Handlung als auch von der Machart. Also natürlich low-budget. Aber wir würden auf Anhieb schon einige Filme einfallen, wo ich sagen würde, die verdienen diesen Titel schlechtester Film aller Zeiten eher. Und ich habe ja auch schon beim Gucken gesagt, ich muss ehrlich sagen, als wir Pause gemacht haben bei 50 Minuten, es kam mir nicht wie 50 Minuten vor, was immer schon mal ein gutes Zeichen ist. Und ich fand es ja auch wirklich ein bisschen spannend, weil ich wissen wollte, wie wir jetzt gegen diese super tollen Außerirdischen uns da durchsetzen sollen, die ja offenbar weit überlegen sind, Language-Computer haben und irgendwie ja immer nur so ein paar Leute überhaupt das so richtig auf dem Schirm hatten mit dieser Alien-Invasion. Also ich fand ihn teilweise auch spannend und für mich ein klares Nein, nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Natürlich interessiert mich jetzt auch deine Meinung dazu.
Also ich würde das absolut so unterschreiben. Also ich habe neulich, als ich Ed Wood, also den Tim Burton-Film Ed Wood nochmal geguckt habe, bei Letterboxd dann einen kurzen Kommentar geschrieben. Ich mache ja so Kurzreviews. Ihr könnt mir auch bei Letterboxd gern folgen. Unter Videohütte. Das ist eine schamlose Selbstvermarktung hier heute. Aber also ich habe geschrieben, also dass es mich traurig macht, wenn man Ed Wood als schlechtesten Regisseur aller Zeiten bezeichnet und dann eben natürlich im selben Atemzug auch diesen Film als schlechtesten Film aller Zeiten, weil man hat gesehen, vor allem, also Ed Wood stellt das ja so dar, also der Film Ed Wood stellt ihn so dar als einen, der wirklich eine Vision hatte, der ja wirklich Bock hatte, einen guten Film zu machen, der einfach dafür gebrannt hat, Filme zu machen. Jetzt egal, welche Hürden da ihm in den Weg gelegt wurden oder was auch immer, er hat eigentlich alles irgendwie hinbekommen, noch was zu machen, aus dem Minimum noch was rauszuholen. Und gerade das finde ich bewundernswert und gerade das finde ich eben so großartig. Und dass dann solche Filme natürlich nicht mit Studioproduktionen rein qualitativ mithalten können, das liegt auf der Hand, aber es kommt ja noch viel mehr, spielt ja noch viel mehr in so einem Film eine Rolle, wie eben Leidenschaft. Also wenn du Leidenschaft in einen Film packst, dann kann der schon gar nicht so richtig scheiße sein, weil die Leute eben wirklich Bock hatten und das merkt man. Und ich finde, das merkt man auch bei Plan 9. So objektiv mies der vielleicht an manchen Stellen ist, merkt man trotzdem, dass zumindest Ed Wood Bock drauf hatte.
Ja, also ich habe mir auch Ed Wood nochmal angeguckt. Ich glaube, das kann man auch einfach als gute Einstimmung auf Planet of Outer Space mal empfehlen. Und ich würde auch sagen, also ich finde, was man ja zumindest jetzt, sage ich mal, in Johnny Depps Darstellung von diesem Film sieht, ist ja wirklich diese Leidenschaft fürs Filmemachen. Und dass Edward T. Wood immer wieder geguckt hat, wie bekomme ich irgendwie das Geld zusammen, um diesen Film zu drehen. Und ich würde auch schon sagen, es ist ja trotzdem extrem einfallsreich, was er so gemacht hat. Also irgendwie mit diesem, ja, wir nehmen Archivaufnahmen oder weil Bela Lugosi verstorben ist, arbeiten wir jetzt mit diesem Double. Das sind ja trotzdem erstmal, finde ich, Ideen, die man irgendwie auch würdigen kann, dass er zumindest schon so irgendwie überlegt hat, wie kann ich irgendwie meine Vision noch auf die Leinwand bringen. Und natürlich entsteht gerade jetzt bei Ed Wood schon so der Humor, wenn er irgendwie sagt, ja, ich schreibe, produziere, führe Regie und bin Schauspieler, das machen nur ich und Orson Welles in Hollywood, dann ist das natürlich schon dieser permanente Vergleich mit Orson Welles humoristisch, weil natürlich viele sagen, ja, es sind keine guten Filme, auch wenn er davon überzeugt war. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn man jetzt mal vielleicht auf eine realistischere Art von diesem schlechtesten Regisseur aller Zeiten reden würde, dann würde ich keinen nehmen, der so begeistert war für das, was er gemacht hat, also fürs Filmemachen. Also deswegen würde ich auch sagen, finde ich, ja, würde ich so auf jeden Fall nicht bezeichnen. Passt für mich nicht zu Edward T. Wood.
Ja, würde ich so unterschreiben, weil wie gesagt, Leidenschaft. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen kann, er war seiner Zeit einfach voraus. Das ist jetzt vielleicht ein großes Statement erstmal. Ja. Aber ich finde schon, dass er einfach Dinge gemacht hat, die in dem Hollywood-System der 50er nicht üblich waren. Die einfach nicht, die keiner so gemacht hat, die aber heute, vielleicht nicht in großen Hollywood-Produktionen, aber so allgemein in Fernsehproduktionen oder vor allem YouTube-Produktionen, ich glaube, relativ gängig sind, wenn man jetzt zum Beispiel das Archivmaterial anschaut. Also yeah. Stock-Footage ist überall heutzutage. Kaum eine Produktion kommt ja ohne Stock-Footage aus. Und er hat das halt einfach schon gemacht. Und die Leute sagen immer, oh, der hat gar nicht alle seine Szenen selber gedreht. Aber muss er ja auch gar nicht, wenn er es hinbekommt, eben aus dieser Stock-Footage, aus diesem Archivmaterial, irgendwie doch noch überzeugend das in die ganze Geschichte mit einzubauen. Also da hilft natürlich auch, dass das Ganze schwarz-weiß ist. Dann merkt man die Farbunterschiede oder Bildunterschiede oder Materialunterschiede nicht. Mhm. Aber ich finde auch, diese ganzen Militärszenen zum Beispiel, wenn das Militär die UFOs angreift, das fällt nicht auf, großartig, dass das jetzt, also man weiß das natürlich, aber es fügt sich schon in das große Ganze des Films irgendwie ein, habe ich das Gefühl. Ja. Mein Gefühl zumindest.
Doch, würde ich auch sagen, also weil, wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Mhm. Aber ich hatte es natürlich irgendwie noch sehr im Kopf, ja, der hat viel mit Archivmaterial gearbeitet. Und zum Thema mal irgendwie, na, das ist jetzt übertrieben zu sagen, da war jetzt nicht Hollywood voraus und nicht dem Genre. Was ich aber trotzdem, muss ich sagen, bei dem Film ganz gut fand, fällt vielleicht auch wieder auf eine humoristische Art, eher vielleicht auch unfreiwillig humoristisch umgesetzt, ist aber schon das mit diesem Language-Computer. Also, dass die Außerirdischen diesen Language-Computer ja irgendwie zur Erde schicken, damit man mit ihnen kommunizieren kann. Und, sage ich mal, unterschiedliche Sprachen ist ja so ein Thema, was in Science-Fiction generell, aber ja auch so in diesen Science-Fiction der 50er, super selten ja irgendwie beschäftigt wird. Ich meine, das haben wir ja auch nicht bei Star Wars, das haben wir auch nicht bei den alten Star Trek-Folgen, sondern das ganze Universum spricht irgendwie eine Sprache. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es in Star Trek dann später im Nachhinein vermutlich mit irgendeinem Übersetzungsprogramm irgendwie im Ohr oder so vielleicht erklärt haben. Aber trotzdem ist das bei Science Fiction ja sehr selten aus dieser Zeit, dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, ja, wie kommuniziert man eigentlich? Natürlich ist die Lösung ein Language-Computer vergleichsweise simpel. Trotzdem fand ich es aber ganz cool, dass das zumindest mal anklang mit diesem, ja, man muss erstmal eine gemeinsame kommunikative Ebene mit einer anderen Spezies finden, sonst wird es schwierig. So.
Absolut. Ich meine, es geht ja wirklich darum, und es ist ja letztlich ein Film, bei dem es um die Kommunikation der Völker geht. Die kommen ja auf die Erde, um sie zu warnen letztlich. Also es hat ja auch eine starke Anti-Kriegs-Message und eine Anti-Bomben-Message, weil es geht ja um diese Solarbombe oder wie sie es jetzt letztlich genannt haben. Die verwenden so ein Wort, was ich nie die ganze Zeit nicht verstanden habe, was er da eigentlich sagt. Aber wenn sie diese Bombe zünden würden, würden sie das ganze Universum in die Luft jagen, weil die auf Sonnenpartikeln basiert. Also wenn ein Sonnenpartikel explodiert, explodiert das nächste und so entsteht eine Kettenreaktion, die das ganze Universum vernichten würde.
Ja.
Und das ist ja eine Anti-Kriegs-Message eigentlich. Und das ist nicht das erste Mal. Und da habe ich nämlich jetzt dann auch nochmal drüber nachgedacht und den Film mir auch nochmal angeschaut. Viele von den Kritikpunkten, die auf Plan 9 angewendet werden, die kommen mehr oder weniger genauso in der Tag, an dem die Erde stillstand, vor.
Hätte ich jetzt auch
dran gedacht. Nur da ist es ein zeitloses Meisterwerk des Science-Fiction.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Ne? Also diese Anti-Aufrüstungs- Gedanken oder so habe ich nämlich auch gedacht. Das gibt es ja in einigen Science-Fiction dieser Zeit und dann der Tag, an dem die Erde stillstand, muss ich dann auch denken.
Genau wie die Sache, dass die Leute immer sagen, das Alien sieht ja aus wie ein Mensch. Mm. Ja, aber Klaatu sieht auch aus wie ein Mensch. Ja, also das ist nicht ungewöhnlich einfach, dass Außerirdische auch aussehen wie Menschen, vor allem in den 50ern. Ja, das ist so, und das finde ich immer so ein bisschen ungerecht gegenüber Ed Wood. Ich meine, ich will den jetzt nicht auf die gleiche Schwelle setzen wie an der Tag, an dem die Erde stillstand, weil das ist eine 20th Century Fox, 20th Century irgendwas Produktion gewesen. Die hatten richtig Geld und das ist ein richtiger Film. Aber wenn man mal auf die Basis des Ganzen schaut, ist das schon ähnlich, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, also ich würde sagen, zumindest, ne, was dir diese Kernbotschaft anbelangt. Ne? Ansonsten wollte ich auch noch sagen, weil du jetzt so meintest, mit diesem Jahr kann man nicht ganz vergleichen. Das war auch ein Gedanke, der mir noch kam, als ich mit einem Freund gesprochen habe, dann eben auch über den Film, dass ich dachte, mich würde mal richtig interessieren, was Edward D. Wood wohl so mit richtig viel Budget einfach gemacht hätte. Also wie dann so die Filme ausgesehen hätten, wenn er so richtig mal gesagt hätte, ja komm, du hast jetzt mal so und so viele Hunderttausende von Dollar zur Verfügung und jetzt kannst du das mal umsetzen. So gut, wird man nicht erfahren, aber würde mich trotzdem interessieren. So.
Ja, nee, also da kann man letztlich nur spekulieren natürlich. Ja. Und was einem übrig bleibt, ist zu gucken, wie wurde Ed Wood in dem Film aufgearbeitet, wo du ja schon gesehen hast, dass er halt einfach schnell arbeiten musste, weil er eben diese Beschränkungen hatte. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn eben diese Beschränkungen weggefallen wären, dass da zumindest ein bisschen qualitativ hochwertigere Kost entstanden wäre. Ob es dem Ganzen so gut getan hätte, steht dann wiederum auf einem anderen Blatt. Ja, weil... Ja. Dann wäre es vielleicht einfach nur so ein mittelmäßiger Film geworden. Und es gibt ein Zitat, wo das sagt, es sind eigentlich nicht die schlechten Filme, die richtig schlecht sind, sondern eigentlich die mittelmäßigen, die, bei denen du über nichts reden kannst hinterher, wo du dann sagst, ja, okay, ja, läuft, verstehe ich, aber gut, ja, mehr brauche ich da jetzt auch nicht. Ne? Aber weißt du, was ich meine? Aber es hat ja einen Grund, warum man 50, 60 Jahre nach... 59, ja, 60 Jahre danach, 60 Jahre nach Plan 9 immer noch Podcasts und Videos darüber macht, aber man nicht unbedingt redet über Manhunt in Space oder Missile to the Moon oder wie diese 50er-Jahre-Vehikel alle geheißen haben. Es sei denn, sie sind jetzt eben wirklich kanonische Klassiker, wie so Alarm im Weltraum oder sowas. Mhm. Aber diese ganze B-Ware, diese mittelmäßige B-Ware, die ist in Vergessenheit geraten, aber Plan 9, weil er so weit unten ist, der fasziniert immer noch und holt immer noch Kultgemeinden, Kultcommunities hervor.
Ja, und ich hatte ja auch noch mal auch in Ed Wood gesehen, aber es ist ja wohl auch belegt, dass Ed Wood irgendwie bei der Premiere gesagt haben soll, mit diesem Film werde ich in die Geschichte eingehen. Da dachte ich, ja toll. Wie gesagt, wir reden heute immer noch drüber, also er hat es auf jeden Fall geschafft. Ich finde es ganz schön, Hermann, weil ich hatte mir wirklich so als Notiz aufgeschrieben, vielleicht können wir heute Ed Wood, die Wood ein bisschen rehabilitieren. Ich würde sagen, geht ja bisher in die Richtung, ich würde trotzdem mal gerne noch mal zu dem Language Computer kommen, einen Kritikpunkt. Wie ist dir aufgefallen, also ist es dir auch so aufgefallen, weil ich fand das ja erst irgendwie ganz schlüssig, aber dann, gerade so im Finale des Films, können die sich doch einfach so unterhalten, oder? Die Außerirdischen und die Menschen. Das ist nur irgendwie in dieser ersten Szene. Oder habe ich das falsch verstanden? Also es wird, glaube ich, so einmal eingeführt, dass ja irgendeiner von der Regierung oder so dann diesen Language-Computer bedient, um das alles so ein bisschen zu erklären. Da sind jetzt Außerirdische, die wollen uns angreifen. Aber zum Schluss reden die einfach so miteinander. Ne? Ist natürlich jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es war mir so aufgefallen, dass ich dachte, ah, nicht ganz konsequent durchgezogen.
Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja, dass die diesen Language-Computer auch benutzt haben, um die Sprache zu lernen vielleicht. Also die hatten diesen, die selber hatten den ja, aber die Menschen hatten den ja auch. Mhm. Und dann hat er ja diese Tonbänder vorgespielt, wo dann eben die Nachrichten kamen und die dann genau an dem Punkt abgebrochen sind, wo es spannend wird und so. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, die haben den Computer genutzt, um Englisch zu lernen.
Okay, ja gut, lassen wir es so stehen.
Ja, und ich will ja auch den Film jetzt nicht über den grünen Klee loben. Der hat offensichtliche Fehler und das kann man nicht wegdiskutieren auch. Aber die machen ja auch Spaß. Und ich finde, einer der gravierendsten Fehler, und das fällt einem eigentlich, wenn man das guckt, ist es mir eigentlich gar nicht so wirklich aufgefallen. Das ist auch ein paar Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte. Aber die Struktur des Films ist in sich komplett verkehrt. Weil das geht ja, du siehst ja, wie die Sterne, also ich rede jetzt nicht von diesen Sequenzen, wo es erst Tag und dann wieder Nacht ist oder wo sie auf dem Friedhof stehen und dann kommt der Gegenschnitt und es sieht alles komplett anders aus und das ist ein Begräbnis und die Totengräber sind gar nicht auf dem Friedhof zu sehen, sondern nur im Gegenschnitt. Davon rede ich ja gar nicht. Ja. Sondern es geht wirklich um die Abläufe der einzelnen Dinge. Und es geht ja darum, dass erst die Aliens die Toten wieder zum Leben erwecken. Mhm. Und dann gibt es ja diese Dialogszene im Raumschiff, wo sie dann sagen, ja, wir müssen den Menschen verdeutlichen, dass sie irgendwie den falschen Weg beschreiten. Und das machen wir am besten, indem wir ihre Toten aufwecken. Ja. Und dann sagt der Chef irgendwie, ja, ist okay, führt Plan 9 aus. Und ich denke mir so, ja, aber Plan 9 ist die Toten auferwecken. Das haben sie doch am Anfang gemacht. Und dann, bevor er überhaupt dann gesagt hat, weckt sie auf, sind sie ja eigentlich schon aufgeweckt. Und der große Plan ist dann, die ganzen Toten zum Leben zu erwecken. Aber es sind auch nur 3. Also das ist irgendwie...
Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Das ist nur sehr wenig. Aber ich hatte das so verstanden mit der Struktur. Ich dachte quasi einfach, die haben das schon gemacht eigenmächtig, diese beiden Außerirdischen, die man die meiste Zeit sieht. Und die erklären nur noch mal einmal ihrem Vorgesetzten oder wie auch immer das ist, was sie schon gemacht haben.
Okay.
Also so hatte ich es mir zumindest erklärt.
So als Pionierprojekt oder...
Ja, irgendwie sowas. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, mit den 3, das hat mich auch beschäftigt. Also warum nur 3 Leute? Aber gut.
Was ist denn los?
Nein, es war ein Test. Das haben die denen aber gesagt.
Also. Ah, okay.
Die haben gesagt, das ist ein Test und das hat bei 2 funktioniert. Sollen wir den Plan 9 durchführen?
Da hinten sitzt Betty, die hat jetzt gerade hier kompetent, die hat besser zugehört als Lennart und ich. Und Betty sagt, es war ein Test mit den ersten beiden und dann war das, also wie gesagt, wie eben angesprochen, ein Pionierprojekt. Und dann wollten sie es weiter durchführen und dann hat es noch für einen weiteren gereicht. Haben wir das auch geklärt? Um Gottes Willen, wir klären die Logiklöcher von Plan 9 from Outer Space. Das ist das, worauf die Menschheit seit 60 Jahren wartet, dass dieser Film einfach nur aufgeklärt wird.
Ich wollte gerade sagen.
Missverstanden bis heute.
Ich finde, es sind auch gar nicht mehr viele übrig jetzt.
Aber das ist auch so die Sache, ne? Wenn die Leute mal sagen, ja, der sieht so offensichtlich billig aus und... Ja, da sind Sachen dabei, wenn sie irgendwie die UFOs zeigen, die dir dann irgendwie lang fliegen lassen und dann werfen die einen Schatten hinten auf diesen aufgemalten Sternenhimmel, ist ein Schatten zu sehen. Oder die Gräber fallen um oder wackeln oder die Wände wackeln und so weiter. Und ich weiß nicht, man muss da teilweise schon sehr genau hingucken, um das zu sehen. Ja, also vor allem das mit dem Schatten ist mir überhaupt nicht aufgefallen, das habe ich erst hinterher in so einem Recap gesehen. Also das, klar, die Fehler sind da, aber es ist jetzt nicht so, dass das Mikrofon so halb im Bild hängt und die Leute so reinreden und so weiter. Ja, der Mikrofonschatten ist vielleicht mal kurz zu sehen, aber da gibt es weitaus schlimmere Beispiele, die auf der technischen Art und Weise doch schlimmer aussehen einfach. Also ich glaube, ich finde schon, dass es eigentlich subtiler eingebaut ist, als die Leute vielleicht behaupten wollen.
Würde ich auch sagen. Also mir ist echt viel davon irgendwie gar nicht aufgefallen, sogar beim Gucken. Und ich finde, wie gesagt, auch nach wie vor, mich würde trotzdem mal interessieren, ja, warum das jetzt wirklich zu dieser übertriebenen Einschätzung kam, als schlechtester Film aller Zeiten, weil ich eben denken würde, gerade in dieser 50er-Jahre-Science-Fiction-Horrorfilm-Welle kenne ich mich jetzt nicht super aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einige Filme auch ungefähr auf diesem selben oder gleichen Niveau gibt. Und es würde mich interessieren, warum der so rausgefischt wurde. Und ich finde jetzt auch die Grundidee, sag ich mal, dass jetzt irgendwie Tote wieder zum Leben erweckt werden, um sie dann als Armee gegen die Menschen einzusetzen. Und wie gesagt, ja, das auch nur, weil die Menschen immer weiter aufrüsten und eine Gefahr fürs Universum sind. Finde ich, ist jetzt als Plot auch nicht für einen 50 Jahre Science-Fiction-Film so schlecht, sage ich mal. Also klar, jetzt irgendwie auch keine super geniale, außergewöhnliche Handlung, aber ich finde, da gibt es schon viele Filme aus dieser Zeit, die ähnlichen Plot haben, was den Anspruch angeht, sage ich mal.
Ja, nee, also das ist, ich denke auch, also definitiv würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, die Sache ist, das ist eben so ein Hybrid. Also ich glaube, viele 50er-Jahre Science-Fiction-Filme waren halt schon klar definierte Science-Fiction-Filme. Also wir fliegen in den Weltraum und dann gibt's Aliens oder Marsmenschen oder Felsmonster oder wie auch immer. Dass dann auf einmal so Bela Lugosi da drin auftritt und so, warum ist der da und was macht der da eigentlich und dann irgendwie noch Zombies oder so. Das ist so ein Genre-Hybrid, so eine Genre-Vermischung. Das hat, das, also eigentlich ist es schon fast ein postmoderner Film, wenn man es mal so sehen, wenn man es mal so betrachten möchte, würde ich jetzt sagen. So einfach diese Vermischung von zwei Dingen, die eigentlich nicht miteinander zusammengehören. Also Horror-Space, also Horror-Science-Fiction. Also das ging ja eigentlich erst richtig mit Alien los, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, dass so zwei Genres so explizit miteinander vermischt wurden und so eindeutig, weil es geht ja nicht viel eindeutiger als Aliens und Zombies.
Ja, also genau, das fand ich auch irgendwie interessant beim Gucken, weil ich sag mal, es waren Genres, die es ja beide ziemlich klar schon gab, also ja auch dieser Horrorfilm der 30er Jahre und es gibt ja auch diesen, sag ich mal, Science-Fiction-Horror im Sinne von Strecken vom Amazonas oder so. Ne? Aber das ist dann irgendwie meistens so ein Monster, irgendwas mit Genmanipulation oder ähnliches. Aber irgendwie mal zu sagen, man vermischt jetzt irgendwelche Horrorgeschichten dann noch gleichzeitig mit einer außerirdischen Zivilisation und macht quasi so einen Science-Fiction-Horrorfilm-Mix in dem Sinne, wo es auch wirklich mal noch andere Außerirdische gibt, würde mir jetzt auch wenig einfallen, wo das so auftaucht. Und das finde ich schon nach wie vor auch interessant an dem Film. Aber Herr, was mich mal interessieren würde, hast du so persönlich eine Lieblingsszene in dem Film?
Oh. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn du mich das so fragst, hast du bestimmt auch eine.
Ja, also sie ist wirklich sehr, sehr klein. Ich traue mich kaum, eine Szene zu nennen, aber ich werde es gleich.
Leite sie mal ein, weil dann habe ich einen Moment, um darüber nachzudenken.
Okay, also ich muss erst mal sagen, was mir grundsätzlich schon gefällt, ist einfach dieser Anfang mit dem Flugzeug und das UFO fliegt einmal kurz vorbei und man sieht einfach einen guten Piloten, bringt auch so ein UFO nicht so richtig außer Fassung. Man sagt schon so, hä, was war das? Und dann so ein Licht. Aber er fliegt ja trotzdem mega souverän einfach wieder. Ja gut, jetzt geht's weiter. Wir landen das Ding erstmal. Da fand ich erstmal schon mal ein tolles Bild des amerikanischen Piloten, der auch jetzt so von dem UFO jetzt nicht gleich so aus der Bahn gebracht, dass er in Panik verfällt. Das fand ich nur unterhaltsam, aber ich muss schon sagen, ich glaube, die beste Szene, aber man ist auch gemein, ist ja nicht mehr die beste Szene, aber sagen wir, ein toller Moment für mich ist einfach dieser Betrunkene, der sich dann halt so kurz die Augen reibt, als die Außerirdischen. Und dann, ich weiß nicht, wie es im Englischen gesagt war, genau, aber es war dann irgendwie manchmal, oder weiß es nicht sogar, im Leben jedes Mannes kommt der Moment, wo er seinen Augen nicht traut. Und dann siehst du einfach nur diesen angetrunkenen Typ, der sich so die Augen reibt und dann dieses UFO da vorbei fand sieht. Und dachte ich, das ist schon top. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Edward diesen Gag nicht auch bewusst in dem Film drin haben wollte. Das wäre zumindest, wie gesagt, ist keine Szene, aber würde ich sagen, mein liebster Moment in Plan 9 vom Outer Space.
Ich finde das sehr witzig, dass du gerade diesen Moment nimmst, weil ich habe hier meine Aufzeichnung und wirklich die erste Aufzeichnung ist, es gibt also viele kleine süße Geschichten, in Klammern Alkoholiker stellt die Flasche weg, als er das UFO sieht. Weil das ist halt wirklich, das ist einfach, aber das ist auch wieder cool, dass er so kleine Nebenplots irgendwie aufbaut, die irgendwie mit den UFOs zu tun haben und irgendwie süß sind, irgendwie noch so ein bisschen so naiv, unschuldig, 50er-mäßig. Ne? Er sieht was und denkt, er hat jetzt Gott gesehen und muss sich vom Alkohol abkehren und so weiter. Ist irgendwie eine witzige Geschichte, aber sticht eben raus. Also was offensichtlich, sticht offensichtlich heraus, wenn du es als eine deiner liebsten Momente ansiehst.
Ja.
Also jetzt habe ich einen Lieblingsmoment. Also ich mag sehr gern die Szene, wenn der Pilot, Trent heißt er, glaube ich, ne? Wenn er seiner Frau erzählt, er hätte ein UFO gesehen und it looked like a big cigar. Dann sagt das UFO hat ausgehört. Ich denke, nein, ja, wer hat denn, was für Zigarren rauchst du, Alter?
Also ich, ja, das ist super.
Ich habe es halt wirklich nicht verstanden, weil die sehen ja wirklich, also man ich habe dann nachgelesen, es sind tatsächlich Original-UFO-Bausätze, die okay. die verwendet haben, die sie da eben an ihren Schnüren durch die Gegend geschwungen haben.
Ja.
Aber welche Zigarre sieht so aus? Oder, also das, außer wenn du vielleicht Crack rauchst, aber das ist, nee, das finde ich immer wieder sehr amüsant, weil das auch einfach so unglaublich, so richtig Deadpan Acting-mäßig, also es ist quasi fast schon nackte Kanone-Humor, wenn man es als lustig sieht. Also Leslie Nielsen so, also jemand kommt zu Leslie Nielsen und sagt, wie haben die UFOs ausgesehen? Und er so, wie eine Zigarre. Und alle nehmen das hin, so, ja, na klar, wenn Lieutenant Frank Drebin das sagt, dann wird das schon passen. Und dann siehst du so, am anderen Ende des Raums raucht einer so ein UFO. Also das wäre so die Zucker-Abrams-Zucker-Verarsche nur von diesem Satz. Und,
nee. Oh,
ja, ja, das stimmt. Das wäre ja eine weitere Leslie Nielsen-Szene wäre dann quasi, wenn jemand so schreit, ein Außerirdischer, und er würde sagen, ich weiß. ja, und jetzt ist mir nochmal eingefallen, tatsächlich auch, welche Szene ich einmal inhaltlich irgendwie gut finde und dann eben auch witzig, ist wirklich diese eine Ansprache eben von dem Außerirdischen, wo er erklärt, ihr rüstet immer weiter auf, ihr hattet irgendwie erst Dynamit, jetzt habt ihr die Atombombe, jetzt habt ihr die Wasserstoffbombe und ihr werdet irgendwann eine Gefahr für das Universum sein. Also wo man wirklich dann eben diesen... ja, diese pazifistische Botschaft eigentlich hat und er dann ja irgendwann die Menschen als dumm beleidigt und dann einfach der eine Typ ihm einfach eine reinhaut, wo man sagt, das ist einfach so dieses herrlich stumpfe Beenden dieses eigentlich sehr interessanten Monologs, sage ich mal einfach so, ach, ist mir jetzt ein bisschen zu dumm, ich hau dir einfach eine rein. Fand ich super, wie das quasi aufgelöst wurde, sodass die Menschen sich auch gar nicht weiter rechtfertigen müssen für das, was sie machen, sondern das Gespräch ist dann einfach beendet und dann geht ja auch schon der Kampf los. Also die Szene würde ich auf jeden Fall auch noch anführen.
Ja. Ich glaube, das ist auch eine Szene, die viele dazu geführt hat, zu sagen, der Film ist so schlecht und Edward hat es nicht drauf. Weil du merkst da so einen richtigen Bruch. Also erst redet er ja richtig, ne, wie der Aristokrat und der Diplomat und ja. Er versucht hier zu vermitteln und ja, und wenn ihr das macht, dann passiert das und das. Und dann dreht er sich so um, so dramatisch nach dem und you stupid, 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 stupid. Und das ist halt so ein Bruch in der Figur, die aber auch vollkommen normal ist, so für alle. Ja, klar, da gibt's Sinn. Und Ed Wood stand wahrscheinlich so daneben und. Wie man es halt bei Tim Burton gesehen hat, dass er immer daneben stand und die Sätze mitgesprochen hat.
Ja.
Also, ich kann es halt mir einfach bildlich vorstellen. Also, ich würde dafür irgendwie mal plädieren, zu sagen, Ed Wood ist nicht der schlechteste Regisseur aller Zeiten, sondern der missverstandenste. Also ich glaube, er hat einfach Dinge gemacht, die Leute damals einfach nicht kapiert haben. Also alte Stars wieder Bela Lugosi zu holen und ihm quasi zu versuchen, eine neue Karriere, einen neuen Karriere-Push zu geben.
Ja.
Das ist ja eine Sache. Ein Tarantino wird dafür gelobt, dass er irgendwie Mitte der 90er, niemand wollte mit John Travolta arbeiten und der packt den in Pulp Fiction und auf einmal, boom, neue Karriere. Und genauso auch, vielleicht ein bisschen geringer, also Kurt Russell mit Death Proof. Kurt Russell war ja auch so jemand, den man nicht mehr groß gesehen hatte, vor allem nicht in Hauptrollen.
Ja.
Und dann kommt da Tarantino und bringt den neu raus. Und Ed Wood dachte so, ey, ich mag die alten Zombie, White Zombie und Dracula und ey, das ist, ich bin befreundet mit Bela Lugosi, dann bringe ich den jetzt neu raus, groß raus. Das war einfach tiefer Humanismus.
Nein, aber ich muss sagen, das würde ich aber auch sagen, was ich finde, er hat manchmal schon irgendwie auch ein gutes Gespür gehabt. Und wie du schon meintest, ich meine, das ist ja heute eigentlich noch in Hollywood ein Thema, wo hat man mal wirklich alte Figuren irgendwie im Vordergrund. Ich glaube, mir würde jetzt vielleicht mal Nebraska einfallen, den es vor ein paar Jahren gab. Genau, und wie gesagt, Tarantino hat das, ist, ja, würde ich heute David Carradine würde ich sogar auch noch ein bisschen mit reinnehmen mit Kill Bill, ne, diese alten Stars oder Pam Grier in Jackie Brown, ja. Die mal wieder so, ja, irgendwie zu Ruhm zu verhelfen. Und klar, ich meine, ich kann jetzt nicht so einschätzen, ob es bei Edward vielleicht einmal schon war, so, ist doch noch ein bekannter Name, vielleicht kann ich damit dann doch ein bisschen Geld verdienen, aber unabhängig davon finde ich es auch irgendwie toll, dass er einfach gesagt hat, so, ja, ich baue dir jetzt wieder was auf und zumindest wenn man jetzt dem Film irgendwie folgt, dann ist da ja schon auch irgendwie eine richtige Freundschaft irgendwann entstanden zwischen Edward und Bela Lugosi. Mhm. Und das finde ich zum einen toll. Und ich würde auch sagen, wo man sieht, der hat schon manchmal auch ein gutes Gespür, ist, also finde ich schon so, Thor Johnson ist jetzt vielleicht unabhängig davon, wie er jetzt als Schauspieler arbeitet, aber diese Szenen, wo er dann quasi wieder aufersteht in Planet of Outer Space, ich finde, die haben ja schon was Beängstigendes. Also dieses, sein Aussehen, seine Ausstrahlung, finde ich, hat ja schon was irgendwie außergewöhnlich ist. Und da würde ich ja schon sagen, der hat ihn da irgendwie gesehen bei irgendeinem Boxkampf, Ringkampf, wie auch immer, und gesagt, der könnte passen, den nehme ich mal in einen Film. Und deswegen würde ich sagen, es ist jetzt ja nicht so, dass er irgendwie nie eine gute Entscheidung oder so getroffen hat. Also auch was die Besetzung angeht.
Nee, ich denke, er ist einfach, er war Opfer seiner Umstände. Er hat halt einfach nicht das Geld, was er gebraucht hat. Und Filme machen damals war auch nicht so einfach wie heute. Ja, also da brauchtest du halt auch richtig Geld, um Licht zu setzen, und ohne Licht ist auf dem alten Filmmaterial, was du auch bezahlen musst, ist nichts zu sehen, und da brauchst du alles überall Leute für, die das machen. Das muss alles bezahlt werden. Das ist nicht so wie heute, wie wir jetzt hier, dass wir einfach so einen Camcorder und da so ein Handy hinstellen können, ja, und auf einmal hier so zwei Lampen, und das mache ich so in 20 Minuten, dann läuft das so. Ne? So einfach war es eben nicht. Und das musste mal eben, das kostet richtig Geld, vor allem in Hollywood.
Ja.
Und wenn er das, und für das bisschen, was er hatte, weil das ist ja auch das Geile, Plan 9 from Outer Space, und da, ich konnte das eigentlich nicht glauben, als ich Ed Wood gesehen habe. Diese Produktionsgeschichte. Ich dachte, das wäre ein Fake. Ich habe vorhin echt noch rumrecherchiert, bis ich wirklich noch eine andere Quelle gefunden habe, ja, wo ich nicht weiß, ob die es vielleicht auch nur aus dem Film genommen haben, aber das ist so, dass ja wirklich der Film von der Southern Baptist Convention in Kalifornien, in Beverly Hills, dass die diesen Film produziert haben. Also eine Glaubensgemeinschaft, eine wirklich fundamental christliche Glaubensgemeinschaft finanziert Plan 9 from Outer Space. Ja. Also das muss man sich halt auch wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Das ist schon eine außergewöhnliche Geschichte.
Auf jeden Fall. Ja.
Also, und dann spielt er ja auch, die spielen ja dann da auch mit, und deswegen mussten sie ja den Film auch umbenennen und so weiter. Ja. Das wird ja alles wunderbar in Ed Wood aufgegriffen, und das ist einfach eine von diesen herrlich verrückten Geschichten, die du vielleicht bei indonesischen B-Movie-Produktionen erwarten würdest, ja, dass irgendwie dann, aber nicht aus dem Hollywood-System, ne? Also jemand, der solche Filme im Hollywood-System realisieren konnte, ich finde es einfach beachtenswert, und deswegen macht es mich eben so traurig, wenn er von außen immer so als schlecht gebasht wird und so. Also das ist schon, da war mehr dahinter, meiner Meinung nach.
Würde ich mich anschließen.
So, ich habe jetzt mein Bier leer. Ich arbeite mich einfach ein bisschen hoch, und ich habe ja jetzt extra Rotwein gekauft in Anlehnung an euren Namen. Ich werde jetzt mal ein Glas Rotwein trinken.
Okay, ja, ich wollte gerade sagen, laut diesem Trinkspruch ist das ja auch die Reihenfolge, die in Ordnung ist. Ne? Ist das nicht irgendwie dieses Wein auf Bier, gönn es dir? Also, habe ich zumindest noch so.
Bier auf Wein, gönn es dir.
Ja, gut, ich mein, das ist natürlich die ganz einfache Variante. Passt immer.
Wir steigern uns einfach ein bisschen.
Okay, ja, ich ziehe nach. Ich bin noch bei meinem Bier.
Ja, ja, mach ganz in Ruhe. Ich muss jetzt hier mal gucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe. Nö, eigentlich. All die Dinge, die mir so zu Plan 9 mehr oder weniger eingefallen sind, die haben wir jetzt angesprochen. Und ich würde einfach nur plädieren dafür, diesen Film mal unvoreingenommen zu schauen, mal nicht schläfertsmäßig drauf zu hauen, weil ich weiß nicht, wie stehst du zu Schläfert? Hast du das schon mal irgendwie gesehen? Kennst du das überhaupt?
Nee, überhaupt nicht.
Weißt du, was das ist? Weiß auch gar nicht, was das ist. Also hier Kalkofe, der sich diese Filme anguckt und...
Nee, also ihr habt mitbekommen, er hatte ja immer bei Tele 5 oder so früher, wo er dann so diese Trash-Filme kommentiert. Aber habe ich nie so richtig geguckt. Also kenne ich mich nicht aus.
Weil ich habe immer da das Gefühl, die nehmen die Filme und die machen sich darüber lustig. Also die lachen über den Film. Ja. Und ich würde halt einfach sagen, man sollte mal Plan 9 gucken und sich nicht drüber lustig machen, sondern mit dem Film lachen.
Ach ja, Mann, tolles Plädoyer. Ich muss sowieso gerade sagen, ich bin jetzt ja leider noch bei meinem Bier, weil ich denke, ach, wenn Edward jemals gedacht hätte, dass mal jemand mit einem Glas Rotwein über seine Filme philosophieren würde, ich glaube, er hätte gedacht, endlich haben die Leute es verstanden.
Also ich glaube, ja, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe nur Plan 9 from Outer Space und Glenn or Glenda gesehen, wo er ja auch die Hauptrolle spielt, ja, selbst, und sich, also eigentlich ein autobiografischer Film, auch diesen Film, also ich will jetzt nicht groß auf Glenn und Glenda hier jetzt umschwenken, aber allein diesen Film zu produzieren, in den 50ern, in einem B-Movie-Studio und im Kern eigentlich dafür aufzurufen, dass die Leute mal mehr Empathie aufbringen sollen für Menschen, die irgendwie eine Neigung zu Travestie haben. Also das ist super mutig auch gewesen einfach damals.
Ja.
Und also Das ist schon heftig. Also
da musste ich auch dran denken, als du ja vorhin angefangen hast mit diesem, der war seiner Zeit eigentlich voraus. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist Glenn or Glenda ein super Beispiel dafür. Ich habe den jetzt nicht genannt, weil ich den Film halt nicht gesehen habe. Mein Wissen ist quasi nur aus Edward. Aber ja, also würde ich schon auf jeden Fall. Und generell ja vielleicht nochmal dieses, Edward hat ja nun selber auch irgendwie ja manchmal zumindest Frauenkleider getragen, hat das ja auch zumindest einigen Leuten anvertraut. Ich weiß nicht, wie gesichert das ist, aber das manchmal auch beim Set gemacht hat. Mhm. Aber da habe ich mir ausgedacht, okay, und das in der US-amerikanischen Gesellschaft der 50er, die ja wirklich noch in vielen Punkten weit reaktionärer war, sag ich mal, als heutzutage, denke ich mir schon, das ist schon irgendwie auch mutig. Also einfach so diesen Hang zum Authentischen und Ehrlichen zu haben, so ja, ich mag das einfach und ich erzähle sogar noch einen Film darüber, weil es ist ein Thema, was doch einige Leute betrifft und auch beschäftigt. Und da würde ich sagen, ich glaube, da sieht man wahrscheinlich noch viel stärker, zumindest was vielleicht gesellschaftlichen Umgang mit Abweichung von der Norm angeht, dass er da, glaube ich, seinerzeit sehr weit voraus war, ja, sogar. Und ich habe noch eine Sache bei Planet from Outer Space, die ich auch noch gut fand. Also ich meine, vielleicht können wir noch kurz darüber reden, über dieses Double.
Ja, ja, den Chiropraktiker.
Genau, den Chiropraktiker. denn Bela Lugosi ist ja nur in einigen Szenen zu sehen. Die meiste Zeit ist es ja der Chiropraktiker, der ja sich den Vorhang vorhält. Mhm. Und das ist auch wieder... Vorhang. Nee, was habe ich gerade gesagt? Umhang. Also, stimmt, ja gut. Wie auch immer. Genau. Und ich habe hab gedacht, das finde ich auch wieder, wo ich sagen würde, das ist auch wieder eine Idee, wo ich dachte... Naja, da muss man auch erstmal drauf kommen zu sagen, ja, ich habe jetzt jemanden, der sieht überhaupt nicht aus wie Bela Lugosi, aber er verdeckt einfach fast sein ganzes Gesicht die ganze Zeit und dann passt es schon. Und ich finde auch wieder, zum einen hat er natürlich damit irgendwie dieses Double-Problem einigermaßen gelöst und gleichzeitig ist es ja schon sehr offensichtlich auch als eine Hommage an Bela Lugosis Dracula-Rolle zu sehen. Ne? Die ganze Zeit irgendwie so mit diesem Umhang und dieser Haltung. Und dass ich auch denke, das ist irgendwie auch, finde ich, wieder so eine coole Idee, die er da einfach gehabt hat. So, klar, es ist einfach erstmal praktisch, aber es ist gleichzeitig irgendwie auch noch so eine schöne kleine filmhistorische Hommage. Und das finde ich einfach auch, fand ich auch super. Ja. So. Oder zumindest interessant.
Also ja, aber diese ganze Doppelgänger-Nummer, die hat sich ja, also die ist ja dann später, also nachdem Bruce Lee gestorben ist, ist da ja eine Welle von Bruce-Sploitation-Filmen losgegangen. Also wo es dann, da gab es dann Bruce Lee und Bruce Lai und so weiter, die alle so ein bisschen ausgesehen haben wie er, die sich alle so eine Frisur haben schneiden lassen wie er.
Okay.
Und dann so Pseudo-Bruce Lee-Filme gemacht haben. Unendlich viele. Ja, also und das hat quasi Ed Wood schon 20 Jahre, 15 Jahre vorher gemacht, mehr oder weniger.
Ja.
Also er war vielleicht auch nicht der Erste, der das Problem hatte, dass einem der große Star eben gestorben ist während der Produktion. Hier war es sogar so, dass Lugosi mehrere Jahre bevor der Film produziert wurde gestorben ist. Und er hat einfach gesagt, scheiß drauf, ich habe das Material mit ihm gedreht, ich schneide das jetzt trotzdem in den Film rein. Und dann wird es Bela Lugosis letzter Film. Ja. Und ja, das ist vielleicht auch eine Verkaufstaktik, aber auch irgendwie, die hat ja auch wirklich eine tiefe Freundschaft verbunden und sicherlich auch, ich würde einfach so weit gehen zu sagen, das war nicht reiner Verkauf, das war wirklich ernst gemeint, von Herzen kommend, eine letzte Verbeugung, ein letztes Dankeschön an Lugosi von ihm. Also würde ich schon sagen, so schätze ich ihn einfach ein von den zwei Filmen und Ed Wood und dem Buch, das ich darüber gelesen habe.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt eben durch Planet from Outer Space und Edward auf jeden Fall nochmal irgendwie wieder so richtig gemerkt, ich habe auch richtig Bock nochmal eben diese anderen Filme, die man heute noch so ein bisschen kennt zumindest, mal von ihm zu gucken. So. Aber es war auf jeden Fall irgendwie ein toller Einstieg, sich jetzt endlich mal mit ihm zu beschäftigen, ja, und den Film mal gesehen zu haben.
Also dann lege ich dir sehr ans Herz, das Buch, die Dissertation mal zu lesen, Edward von Daniel Kuhle. Die ist wirklich gut. Also das ist wirklich sehr interessant. Er geht da wirklich sehr auf die einzelnen Aspekte ein. Was macht ein B-Movie zu einem B-Movie? Ja. Was ist die ganze Geschichte davon? Was der Kontext? Ed Wood im Kontext der 50er und so weiter. Und da stehen sehr viele sehr interessante Sachen drin. Also die kann ich sehr dir und euch allen sehr ans Herz legen. Cool. Das macht schon Spaß, also, sich damit dann ein bisschen zu beschäftigen. Hat ja dann leider ein bisschen ein trauriges Ende genommen, so nach Plan 9. Gab es dann irgendwie noch The Orgy of the Dead oder irgendwie sowas, was ein ganz komisch psychotronisches Ding ist, wo die ganze Zeit nur irgendwelche Striptease-Mädels tanzen, aber in Farbe. Und da ist nämlich geil, da fällt es dann nämlich richtig auf. Du hast so Autofahrszenen, wo die im Auto sitzen und so fahren, Rückpro und es ist Nacht. Und dann hast du so E-Shots, so totalen, und da ist halt hellig der Tag. Und da wird immer hin und her geschnitten. Und im Schwarz-Weiß-Film kommst du damit vielleicht noch irgendwie durch. Aber in Farbfilm halt nicht. Keine Chance. Ja, und dann hat er halt, dann ist er ja abgerutscht, hat straight up Pornos gedreht, weil er dann irgendwie die Miete zahlen musste und ist dann am Alkohol zugrunde gegangen. Leider. Da haben ja viele den Ed Wood Tim Burton Film auch kritisiert, dass er das eben komplett ausgeblendet hat.
Mhm, stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es irgendwie zum Schluss in den Abspann schreibt, aber sonst sieht man das ja gar nicht, dass er irgendwie so ein Trinkproblem hat. Es wird da sehr auf Lugosis Drogensucht sich fokussiert. Sag mal, was ich noch fragen wollte, ich meine, Ed Wood hört ja quasi mit dieser Premiere von Plan 9 from Outer Space auf und das ist ja irgendwie doch zumindest so ein tolles 50er-Jahre-Kino, was auch gut gefüllt ist. War der eigentlich so ein bisschen zumindest mal eigentlich erfolgreich? Weißt du, dass irgendwie wieder ankam?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann ich mir aber nicht vorstellen, ehrlich
gesagt. Aber so, oder vielleicht im Vergleich zu anderen Ed Wood-Filmen, ne? Sag ich mal so.
Ich vermute mal, also das sind alles so Dinge gewesen, ich glaube, die mussten wachsen an ihrem Publikum. Also da hat sich über die Jahrzehnte dann eine Fangemeinde entwickelt, die es dann für das, was es ist oder sein könnte, wertschätzen. Und so ein bisschen wie The Room.
Oh, stark. Ja.
Ja, aber ich finde es schön, dass es dir jetzt quasi den Ansporn gegeben hat, mal weiter zu gucken, so ein bisschen mehr Ed Wood Sachen anzuschauen, weil in mir ja auch, ne? Also ich kannte ja bis jetzt auch nur den Plan 9 from Outer Space, Dan und Glenn habe ich jetzt mir eben in Vorbereitung angeschaut. Ich glaube schon, dass man da noch einiges entdecken kann.
Ja, und wo wir jetzt nochmal echt bei den Empfehlungen sind, also ich meine, wir haben jetzt schon super oft drüber gesprochen, aber ich würde auch gerne nochmal empfehlen, einfach schaut euch mal Ed Wood von Tim Burton an, weil ich finde, es ist wirklich eine sehr schöne Hommage irgendwie ans Filmemachen im Allgemeinen, auch so dieses Hollywood der 50er Jahre und ich habe, ich hatte ihn lange nicht gesehen, ich hatte ihn einmal gesehen, da fand ich ihn gar nicht so interessant und jetzt das zweite Mal fand ich ihn schon richtig toll. Also Martin Landau hat ja auch einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller für seine Darstellung von Lugosi, finde ich auch sehr zu Recht und ich finde, es gibt ja dann diese Szene ziemlich schon zum Schluss, wo er dann ja wirklich endlich sein Idol Orson Welles trifft, dieses kurze Gespräch in der Bar und das finde ich so grandios und Ed Wood erzählt von seinen Finanzierungsproblemen und Orson Welles sagt, ja, das kenne ich ja auch und er spricht ja von seinem Don Quixote-Projekt sogar, das er ja nie realisiert bekommen hat und ich glaube, Orson Welles hat ja irgendwie auch mal gesagt, so ein Zitat, ich weiß nicht genau, wie es ging, dass er meinte, meine Filmarbeit war 1% Regie für 99% Prostitution. Also irgendwie so dieses, und dass er dann ja auch sagt, ja, und irgendwann ist sich aber immer so ähnlich in diesem, wir bekommen beide immer nicht das Geld für unsere Filme zusammen. Und dann sagt ja Orson Welles noch, wie in seinen neuen Film reingeredet wird und er sagt diesen schönen Satz, and they want Charlton Heston to play a Mexican. Und einfach grandiose, tolle Szene. Also wollte ich aber nochmal, für den Film wollte ich auch nochmal Werbung machen, weil ich fand, das ist gerade vielleicht auch als Einstimmung für Plan 9 from Outer Space, Plan 9 from Outer Space. Doch. Ja. Ich dachte gerade kurz, ich hätte mal wieder einen anderen Titel gesagt. Gut. Ja, eine gute Einstellung.
Nee, absolut. Also schön, dass du diese Szene ansprichst, weil die ist halt wirklich großartig. Ja. Ne? Also Vincent D'Onofrio, der sieht dem so ähnlich. Erstmal sieht er so gut aus, dann haben sie ihn so gut geschminkt und so gut eingeleuchtet. Du könntest denken, das ist der Orson Welles aus Der dritte Mann.
Ja, und ich war mir wirklich kurz nicht sicher, weil sie ja, es gibt ja quasi nur diese zwei Einstellungen so richtig. Manchmal sieht man ihn ja auch nur von hinten. Und bei den Szenen vorne habe ich wirklich überlegt, ob es einfach Archivmaterial aus einem anderen Orson Welles Film ist, was sie neu synchronisiert haben. Weil ich dachte, das kann nicht angehen, wie diese Ähnlichkeit da aussieht. Also super. Ja. Fand ich auch tolle Besetzung. Ja.
Also Fun Fact, die haben die Szene tatsächlich neu synchronisiert, weil Tim Burton mit D'Onofrios Sprache nicht zufrieden war. Ja. Aber es ist halt trotzdem D'Onofrio. Es ist einfach großartig, ja. Wobei das auch wiederum anachronistisch ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo, also 59, war Orson Welles eigentlich schon ziemlich aus dem Leim gegangen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau.
Ja, und wahrscheinlich auch schon die Zeit, wo war da überhaupt noch viel in den USA? Er hat ja viel auch dann später viel in Europa und so auch, ne? Nach Finanziers gesucht. Weiß ich auch gar nicht, ob er schon eher da viel unterwegs war. Ja, naja, aber ich wollte gerade sagen, aber eben die Szene ist so schön, da darf man dann auch ein bisschen ungenau sein.
So, absolut. Nein, also Ed Wood ist irgendwie so ein fantastischer Mikrokosmos an Filmen, an Mythen, an Legenden, an Sprüchen, an Zitaten, an allem drum und dran. Jeder denkt, er kann irgendwie mal was dazu sagen und alle hauen drauf. Und wir sind da und sagen, hey, nicht draufhauen.
Ja, wirklich.
Drauf gucken.
Ja. Oh, schön gesagt. Ja.
Ja, na dann würde ich sagen, gehen wir über in den nächsten Mikrokosmos.
Ja, da bin ich sehr gespannt auch.
Der da ist John Waters und Cecil B. Demented.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es war ja wirklich mein erster John Waters Film. Und ich meine, der Name ist mir schon ein paar Mal begegnet. Und ich fand ihn jetzt auch noch, ich meine, es ist ja auch irgendwie einer seiner späteren, vergleichsweise konventionell. Also ich glaube, seine früheren Filme so aus den 70ern sind wahrscheinlich wesentlich skurriler und abgefahrener. Fand ich jetzt aber, denke ich mal, als Einstieg ganz angenehm. Aber ja, Hermann, ich war schon ein bisschen, ich habe mich schon gefragt, so, warum genau den zu dem Film? Weil ich irgendwie gedacht, ich hätte gedacht, also Sesame Demented hätte für mich irgendwie sehr gut zu Tim Burtons Ed Wood gepasst in der Kombi. Aber ich habe mich dann gefragt, naja, irgendwie jetzt doch zumindest über diese Ecke, weil Ed Wood auch so ein sehr engagierter, man kann zumindest sagen, irgendwie ja fast schon Underground-Regisseur war und ist bei Sesame Demented auch um so einen von sich sehr überzeugten Underground-Regisseur geht. Ob das jetzt so die Verbindung war, na gut, zumindest vom Namen irgendwie zu Sesame Demented hat man natürlich auch noch einen Bezug auf die 50er, wo Plan 9 from Outer Space entstanden ist. Aber das war so meine erste Verknüpfung. Aber so ganz war ich mir nicht sicher, warum du gesagt hast, genau der Film zu Plan 9 from Outer Space.
Ja, nee, du hast auf jeden Fall recht. Also es ging schon wirklich um die Persona dahinter, also weil mir war klar, Plan 9, wir müssen über Ed Wood auch reden, nicht nur über den Film. Ja. Also wir müssen auch über die Person reden. Und dieser Cecil B. Demented ist eben so krass in die Figur und in die Person von Cecil B. Demented darüber aufgebaut oder darauf aufgebaut. Und das fand ich einfach, dass das gut zusammenpasst. Also weil einfach auch John Waters vielleicht so ein bisschen die professionellere, logische Fortsetzung von Ed Wood ist. Und dann eben so einen Film über so ein Thema zu machen, hatte einfach das Gefühl, es passt gut. Wir haben ja nun beide Filme hintereinander gesehen.
Yeah.
Und was sagst du dazu?
Ja, ich würde erstmal sagen, ich fand es sowieso toll mit diesem, weil ich habe so selten Double Features mal bisher gehabt. Und mal so zwei Filme hintereinander zu gucken, fand ich schon mal generell sehr schön. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob mir der Film jetzt als Gesamtwerk so super zugesagt hat. Also ich glaube, ich habe ihn einfach geguckt und fand ihn auf jeden Fall sehr leicht zu konsumieren. Aber und ich fand auch die Grundidee, finde ich super irgendwie mit dieser Underground-Kinorevolution und irgendwie alles muss echt und alles muss authentisch sein. Und ich meine, das ist ja auch so eine Strömung, die ja einige Filmprojekte nun mal wirklich schon irgendwie gehabt haben. Oder ja auch gerade in den letzten Jahren gab es ja auch wieder ein paar Beispiele dafür, wo man gesagt hat, irgendwie, ja, der Film soll so echt und so nah an der Realität sein wie möglich. Dennoch würde ich sagen, ich glaube, es war für mich, dass ich einfach wieder so viele einzelne Szenen einfach toll fand. Und ich meine, gerade wenn man irgendwie ja so an Filmgeschichte interessiert ist, sind da einfach tolle einzelne Gags. Ne? Also ich meine, wenn dann sich diese ganze Crew so vorstellt mit ihren Tattoos und also ich glaube, schauspielerisch immer noch für mich Michael Shannon als der Fassbender-Fan Highlight des Films. So, aber ich glaube, ich würde sagen, so als Gesamtfilm hat er mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Es waren dann eher so dieses, er hatte für mich einfach tolle einzelne Szenen und ich habe mich jetzt auch überhaupt nicht gelangweilt. Also ich würde sagen, auch wieder kurzweilig, ähnlich wie Plan 9 from Outer Space. Aber war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ist jetzt für mich ein super Film gewesen. So.
Okay, also vielleicht sollten wir vorab, also bevor wir jetzt tiefer gehen, fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht Cecil B. Demented ist vielleicht nicht so bekannt wie Plan 9 from Outer Space. Dass wir einfach nochmal kurz sagen, worum es tatsächlich geht. Also es geht um ein Mann, Cecil B. Demented, gespielt von Stephen Dorff. Und der hat eine Crew von Underground-Filmern. Und die sind in Baltimore. Und da ist die Hollywood-Schauspielerin Honey, wie hieß sie? Honey irgendwas.
Weiß ich gerade auch nicht.
Und jedenfalls, die kidnappen sie. Die gehen auf diese Filmpremiere und kidnappen sie und halten sie gefangen, um mit ihr ihren eigenen Film zu drehen. Also die wollen halt diesen Film drehen und brauchen dafür einen Starlet und gehen dahin und klauen halt, sagen wir jetzt Melanie Griffith, und kidnappen sie und nehmen die mit, damit sie Star ist in seinem neuen Film, der echte Leute, echte Locations und echten Terror anbietet. Also die gehen los und sagen, das Einzige, was wir müssen jetzt Leute umbringen, das muss real sein, der Film muss echt sein. Ja, das ist die Grundhandlung des Films eigentlich. Die ziehen dann los, um den Film zu drehen. Hat er überhaupt einen Titel? Ich weiß gar nicht mehr, ob sie dem Film irgendeinen Namen gegeben haben.
Wüsste ich auch nicht.
Ist also auch gar nicht so wichtig. Aber jedenfalls, sie wollen Guerilla-Kino machen und sagen, und es gibt dann immer wieder Momente, wo sie sagen, also Zölibat fürs Celluloid, also Celibacy for Celibate for Celluloid, also keiner vögelt, bis der Film im Kasten ist. Und ganz viele dieser Wortspiele kommen da. Also es geht einfach darum, echten, realen Underground-Film zu machen.
Ja.
Ich habe also gleich schon eine erste Frage.
Okay.
Und zwar einfach, weil wir ja gerade über diese Szene geredet haben, wo sie dann die Tattoos zeigen und da irgendwie eine sehr bekannte Namen dann ja irgendwie sind. Spike Lee, Otto Preminger, Sam Peckinpah. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil es geht ja viel, es ist ja viel diese Rebellion gegen das Studiosystem, ne? Und dieses Mainstream-Kino und irgendwie Underground Revolution. Und, aber ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, so Leute wie Otto Preminger und Sam Peckinpah haben ja nun mal auch letztlich Studioarbeiten gemacht. Ne? Also natürlich vielleicht auch mal mit Clinch und waren auf jeden Fall sehr selbstständige Denker, die auch innovative Ideen hatten und das ja auch in diesem Studiosystem doch irgendwie geschafft haben, so meistens irgendwie einen eigenen Stil durchzusetzen. Aber ich habe mich dann gefragt, ob jetzt solche Leute so geeignet sind, irgendwie für so eine Kritik an dem Studio. Ist natürlich jetzt schon sehr, man ist jetzt schon sehr im Inhalt und vielleicht ist auch ein bisschen kleinlich, aber ich glaube, passen die Namen so richtig gut zu so einer Kritik am Studiosystem oder war es vielleicht sogar eher so gemeint, naja, es gab mal eine Zeit, wo das Studiosystem solche Regisseure noch zugelassen hat und sowas wird heute im Mainstream Hollywood quasi gar nicht produziert. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Okay.
Also vielleicht nur zur Erklärung, wenn die Crew sich vorstellt, kommen die alle so theatralisch ins Bild und zeigen irgendwie so ihren Arm oder ihren Bauch und da ist halt immer ein Tattoo drauf und jede Figur, die Kamerafrau oder der Regisseur und so weiter, die haben halt alle einen bekannten Regisseur aus der Filmgeschichte tätowiert. Und Cecil B. DeMented hat halt ein Tattoo von Otto Preminger. Und ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe ich auch überlegt, und das ist fällt mir eigentlich allgemein auf den ganzen Film, ist mir das aufgefallen, die pushen so sehr die Idee von einem realen Kino, von einem Anti-Mainstream-Kino, von Urban, von Guerilla, von Underground und so weiter. Ja. Und der Film ist eigentlich wahrscheinlich einer der linearsten und konservativsten, technisch gesehenen Filme, die John Waters so gemacht hat. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, ich habe auch nicht alle gesehen. Aber auf jeden Fall ist es schon ein sehr professioneller Film und ein sehr einfach klarer Film. Ja? Also es ist nichts von dem, was Cecil B. DeMented in diesem Film predigt, hat John Waters selbst auch nur irgendwie angewendet, um diesen Film zu machen. Weil ansonsten hätte dieser Film nicht so, wäre er nicht so rausgekommen, wie er ist, weil es schon von vorne bis hinten ein astreiner Film ist, technisch gesehen. Und mit Top-Besetzung, also wir haben ja nicht nur Stephen Dorff, Melanie Griffith und Michael Shannon, hast du jetzt gerade schon erwähnt, sondern da ist ja auch noch hier Maggie Gyllenhaal ist noch dabei in der Nebenrolle, Alicia Witt also es ist schon sehr, sehr hochkarätig besetzt und dafür musst du halt schon eigentlich eine richtige Filmproduktion sein. Und er nimmt eben diesen Standpunkt dieser Guerilla-Filmer ein und macht selbst alles anders. Das finde ich irgendwie einen interessanten Kontrast an dem Film irgendwie.
Ja.
Und genau das ist das, was du vielleicht auch meintest mit den Otto Preminger und Otto Preminger Tattoos und ist es soweit?
Ja, sehr gut. Das Bier ist durch. Ich gehe jetzt auch mal dezent zum Rotwein über.
Und ich finde diese Szene irgendwie schon cool, wie alle ihre Tattoos zeigen. Und ich glaube, es ist auch sehr autobiografisch letztlich von John Waters, weil ich glaube, es sind viele Sachen, die ihn A geprägt haben in seinem eigenen Film schaffen. Wenn du eben so Sachen hast wie Otto Preminger oder Sam Peckinpah oder Kenneth Anger, das sind ja alles so die Sachen 50er, 60er und früher teilweise. Das sind vielleicht so Sachen, die ihn selbst geprägt haben und Weggefährten. David Lynch zum Beispiel hat eine tätowiert und Spike Lee.
Ja.
Also alle die vielleicht in diesem Hollywood-System irgendwo agieren, Fassbinder mal ausgenommen, alle, die in diesem Hollywood-System agieren, aber irgendwie dran vorbeigehen, also die irgendwie Filme mit Bedeutung machen. Was mir gefehlt hat, war jemand, der ein Chodorowski-Tattoo hat. Das wäre eigentlich noch so, der Drogentyp zum Beispiel, das wäre eigentlich viel besser, wenn der noch so Chodorowski tätowiert gehabt hätte. Der hatte ja, glaube ich, den Almodovar. Na gut, passt auch. Zum Wohl.
Zum Wohl, Hermann.
Also, Lennart von Rotwein und Tequila. Jetzt sind wir noch beim Rotwein, Tequila kommt gleich. Und falls ihr jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund erst in die Mitte reingeschaltet habt, es geht um Cecil B. DeMented. Nee, also ich finde schon, der Film ist wie ein Maschinengewehr. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, dass man teilweise wirklich dranbleiben muss, dass man wirklich, okay, alles klar, springt von Referenz zu Referenz zu Referenz.
Ja.
Weiß ich nicht, wie du damit so umgegangen bist. Also es gab diese eine schöne Einstellung, wo mir deine Reaktion sehr gut gefallen hat mit dem Buch.
Ja, toll. Also genau, wenn du mich, glaube ich, nach mit meinen liebsten Momenten gefragt hast, das ist echt toll. Ich glaube, es ist ja auch Cecil B. Demented, der sogar dann schießt, ne? Irgendwie mit einem Revolver. Und er schießt auf ein David Lean-Buch, also quasi mit Fotografien aus David Lean-Filmen. Und da musste ich halt schon einfach lachen, weil ich dachte, oh, ist einfach grandios. Und ich bin auch ja jemand, man bekommt mich ja auch leicht mit Referenzen. Ne? Das ist wirklich, es gibt ja Leute, die sagen, oh, das ist schlimm. Und ich meine, das ist ja auch was ja auch den neuen Star Wars Film und so, ja, so vorgehört, die machen zu viel Fanservice und so, ne? Oder manchmal ja auch, fand ich jetzt auch spannend, bei Once Upon a Time in Hollywood hatte ich auch mit einem Freund reden, der meinte, ah, das ist ja irgendwie nur selbstreferenziell und irgendwie das Kino bezieht sich wieder aufs Kino und so, finde ich ja alles damit. Und mich bekommt man mit sowas ja komplett, also ich freue mich ja dann wirklich über solche Sachen, also wie das mit dem David Lean, wo ja einfach grandios. Und das waren einfach, da gab es viele Sachen, die mich wirklich gefreut haben. Und eben auch zum Schluss, ich glaube, eine andere Szene, wo ich sagen würde, was ich einfach toll finde. Und ich muss sagen, ich finde diese Titelwahl natürlich auch einfach super gelungen. Also dieses Cecil B. Demented in Bezug auf Cecil B. DeMille, der ja nun wirklich so als einer der Namen für dieses große, klassische Mainstream-Hollywood-Kino der 30er, 40er, vor allem aber 50er Jahre steht. Und wir natürlich eben auch hier eine Schauspielerin haben, die ja erst bei diesem Underground-Projekt gar nicht mitmachen möchte, zum Schluss aber davon überzeugt ist und hier ja nun wirklich die Grenzen zwischen Film und Realität verschwimmen, eben genau wie in Billy Wilders bedeutendem Film Sunset Boulevard. Und das ist ja auch dieses zum Schluss, wenn dann gesagt wird, Mr. Demented, I'm ready for my close-up. Also genau der Schlusssatz, den Gloria Swanson in Sunset Boulevard sagt. Und sowas finde ich dann schon irgendwie toll. Und dass ich dachte, das finde ich einfach. Und da würde ich auch sagen, das ist auch kein, ja, das ist kein plumpes, sich irgendwie auf einen Film beziehen, sondern man sieht, es ist das Grundthema von Billy Wilders Sunset Boulevard ist ja irgendwie geblieben, dieses alles verschwimmen zwischen Wirklichkeit und zwischen Kino. Und ja, also ich freue mich über sowas und ich würde auch sagen, es waren sehr viele Referenzen. Ich habe mich über viele gefreut. Und ich meinte ja auch zum Thema wie ein Maschinengewehr, ich fand ihn kurzweilig. Aber trotzdem würde ich sagen, vielleicht ging es für mich dann bei dem Film nicht über dieses Referenzielle hinaus. Also ich glaube, ich fand die Grundidee der Handlung interessant, aber diese Umsetzung, wie du auch schon sagtest, bleibt einfach konventionell. Und auf jeden Fall hat mich der Film eben nicht ganz überzeugt. So. Also es blieb dann immer bei diesen einzelnen Szenen, die mich gefreut haben.
Ja, nee, also absolut. Also es ist eine Abfolge von Setpieces, die in sich irgendwie richtig gut sind und irgendwie auch teilweise wirklich cool funktionieren. Also eine meiner Lieblingsszenen, also wo ich wirklich denke, es trifft den Nagel von dem Film, von der Message des Films so sehr auf den Kopf, ist, wenn sie in diesem Kino ankommen, wo fett auf der Markise steht, no NC-17, no X-Rated, no R-Rated Movies, also nur Family Movies Only, also wirklich ein Kino, wo nur Familienfilme laufen. Und dann kommt diese Bespoke da an mit ihren verrückten Klamotten und ihren Waffen und teilweise angeschossen, also einfach wirklich komplett Anarcho und kommen da an und legen sich so mit den Soccer Moms und so weiter an, die sie dann so anpöbeln und rennen dann ins Actionfilm. Nee, da war es Action. Also erst rennen sie in dieses Action-Kino, aber das war vorher. Und dann rennen sie in dieses Porno-Kino. Nee, warte mal.
Doch, es ist so, die Reihenfolge ist richtig.
Es war erst das Action-Kino.
Ja, dieses Martial Arts-Kino.
Genau, genau, wo Leute sich.
Ja, die Szene ist auch super übrigens. Ja,
und rennen in dieses Kino und da sitzen dann die Leute und gucken sich halt diesen Kung-Fu-Film an. Und alle so, und dann Cecil B. Demented so, Action-Fans, we need your help. Und dann springen alle auf in diesem Action-Kino. Also Action-Kino, das muss man sich mal vorstellen. Heutzutage ein Kino, das nur Action-Filme zeigt. Also das ist ja auch vollkommen unvorstellbar eigentlich. Aber dann springen diese Leute auf und verprügeln die Familienfilm-Fans, während die Cecil B. Demented-Crew abhauen kann. Und das trifft diesen Nagel so auf den Kopf. Und es sind eben so viele Setpieces, die von dem schwachen Plot zusammengehalten werden. Von wegen, ja, wir drehen jetzt hier diesen Underground-Film.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen Style over Substance. Das ist so ein bisschen Monty Python-esque. So, wir haben einfach viele coole Ideen und suchen jetzt so einen losen roten Faden, um das zusammenzuhalten. Mhm. Aber das Ganze ist so flippig, so durchgedreht einfach, dass es für mich doch funktioniert, weil es einfach so also viel Spaß macht, auch sich diesen kompletten Wahnsinn anzutun. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, was da abgeht, was da abgefeuert wird. Und du musst immer am Start bleiben, immer gucken, immer dabei sein, was jetzt sich wieder entwickelt, wer wieder irgendeine Referenz bringt oder wer wieder irgendeinen Spruch bringt oder wer wieder irgendein abgedrehtes T-Shirt mit noch einer Referenz anhat und so weiter. Das Ding ist so durchkodifiziert, das ist einfach, es macht halt auch Spaß, den zweites, drittes Mal zu gucken, meiner Meinung nach dann.
Ja moin, hier ist Zukunftshermann und weil Vergangenheitshermann ein ziemlicher Idiot ist, ist in diesem Moment die Speicherkarte voll. Das heißt, es tut mir sehr leid, aber für den Rest der Folge müsst ihr mit dem Ton der B-Kamera zurechtkommen. Beim nächsten Mal passe ich besser auf.
Okay, ja, das kann ich noch nicht beurteilen momentan.
Ich habe den ja auch das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen, so deswegen, aber ja, also mir macht, wie du sagst, dieses mit Referenzen kriegt man mich auch, weil man fühlt sich ja dann, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so als Rezipient, der viel guckt, sitzt man da so und denkt so, ja, hab ich verstanden, ja, ich hab's verstanden, du nicht, ich hab's verstanden, so weißt du, und dann fühlt man sich gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja immer, ne, man möchte dann ja nicht auf einmal in dieses arrogante, ah, ich bin so gebildet abrutschen, sondern ich würde es einfach vielleicht netter von mir, man fühlt sich so belohnt dafür, dass man bestimmte Sachen geguckt hat, denkt so, oh ja, ich verstehe es. Ja, und wie gesagt, mich bekommt man mit sowas ja auch auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gerade noch mal am gucken, ob ich noch bei meinen Notizen noch was habe, was ich jetzt unbedingt sagen wollte. Ach ja, ich habe ein Zitat, wo ich einfach sagen würde, vielleicht der schönste Satz, den ich hoffe einfach auch im Alltag vielleicht mal häufiger anbringen zu können, ist "Close your eyes and think of the films of George Cukor." Und das fand ich so schön, dass ich mir das aufschreiben musste. Ja, großartig.
Hat das eine besondere persönliche Bewandtnis für dich?
Nee, überhaupt nicht. Ich fand's einfach. Ich kenne mich auch überhaupt so mit George Cukor gar nicht so gut aus, okay, oder so. Aber ich finde das einfach so eine grandiose Rede. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann Maggie Gyllenhaal das zu Melanie Griffith sagt, in welcher Szene. Ich weiß nicht, ob das so ist, als sie da irgendwie dann gerade so richtig umgestylt wird oder so. Aber dachte ich einfach, sollte man einfach mal häufiger in Situationen, vielleicht irgendwie vor Prüfungen in der Uni einfach sagen, close your eyes and think of the films of George Cukor.
Ja.
Ja, fand ich grandios, auf jeden Fall. Und ich muss dich natürlich fragen, Hermann, weil ich immer weiß, dass du Fassbender-Fan bist. Also, ich meine, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 hat dich das gefreut mit Michael Shannon und Fassbender?
Ich hatte es total vergessen. Also, ich hatte diese komplette Tattoo-Szene total vergessen. Ich hatte so gut wie alles von diesem Film vergessen. Und dann sehe ich das und
top.
Und als dieser Typ rauskommt und ihr meintet dann irgendwie noch, ja, das ist doch Michael Shannon. Und ich so, stimmt. So, der Typ, der jetzt irgendwie Knives Out spielt oder wie hieß der Film, den wir gesehen haben? The Current War? Wen hat er da gespielt? Diesen spät 19. Jahrhundert-Erfinder.
Ja.
Irgendwie, solche Rollen spielt er jetzt. Und da spielt er halt diesen vollkommen abgefuckten. Wobei, er ist ja nicht der Drogentyp.
Genau.
Er ist ja einfach, also es gibt diesen einen Typen, der
Drogentyp ist auch nicht
der einfach die ganze Zeit nur am Drogen nehmen ist. Also in jeder Szene auch irgendwas anderes. Also kommt dann an, hey, willst du ein bisschen Crack? Und hey, willst du ein bisschen davon? Und hier am Koks ziehen und so weiter. Aber der ist nicht Fassbinder, sondern eben Michael Shannon, der Produktionsfahrer. Und ja, ich freue mich über jede Fassbinder-Referenz, die ich irgendwo entdecken kann. Insofern hat mich das natürlich sehr gefreut. Die haben es relativ gut hinbekommen, den einigermaßen optisch nachzuempfinden. Und er war ja auch homosexuell in dem Film. Und ja, das ist ja auch offenes, kein Geheimnis, dass auch Fassbinder da sehr exzessiv das gepflegt hat, auch wirklich, also nicht hinter verschlossenen Türen, sondern schon die New Yorker Szene komplett mitgenommen hat und Paris und alles. Und ich glaube, das hat Michael Shannon schon gut rübergebracht in dem Film. Vor allem dann am Schluss, als dann Cut gerufen wird und die letzte Einstellung des Films im Kasten ist und alle ballern bis zum geht nicht mehr, aber auch auf so eine campige Art und Weise, ne? Ich meine, das war ja kein schöner Sex. Das war ja nicht mal richtiger Sex. Die haben sich ja nicht mal ausgezogen. Und da ist wieder so das, was du vorhin meinst, wo wir schon drüber gesprochen hatten, mit dieser Diskrepanz zwischen was will er sein und wie setzt er es um. Also er proklamiert diese Underground-Ideen und macht dann aber eigentlich so einen ziemlichen linearen Film. Und dann denke ich mir so, John Waters, was ist mit dir los? Also warum lässt du jetzt die Leute dry-humpen? Warum zieht sich niemand in deinen Sexszenen aus? Warum gibt es in dem Film eigentlich keine Nacktheit? So richtig.
Ja, und eben ja auch generell, ne, irgendwie keine oder wenig Form des so richtig unkonventionellen Erzählens einfach, ne? Oder sei es auch nur irgendwie durch, man erzählt jetzt nicht chronologisch oder mal eine surreale Traumsequenz oder sowas. Sowas ist ja alles, nicht oder mal zumindest vielleicht von der Bildsprache so eine Anlehnung ans Underground-Kino. Und ich glaube, das hätte den Film für mich wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter gemacht. So, wenn das dann irgendwann auch ein bisschen eingeflossen wäre. Mhm. Ne? So, Einflüsse vom Underground-Kino. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, ich habe mir jetzt auch langsam schon meine wichtigen Punkte schon genannt zu Cecil B. Demented.
Also, ja, wie gesagt, ich finde, es ist einfach wirklich so ein Ding, wo man in jedem Bild mindestens drei Sachen entdecken kann, weil da hängt da noch ein Poster und da hat da jemand noch irgendeine Klamotte an. Also mir zum Beispiel aufgefallen, nach dem ersten Kostümwechsel von Cecil B. Demented, da trägt er so einen grünen Overall oder so eine grüne Jacke. Ja. Was aber eigentlich keine Jacke ist, sondern das ist das Innenfutter von der Army-Jacke, die ich auch habe, die ich mir gekauft habe, nachdem ich Taxi Driver gesehen habe. Also die Taxi Driver-Jacke hat ein Winter-Innenfutter und er trägt dieses Innenfutter anstelle der Jacke. Und ich glaube, diese Subversion geht so weit, dass John Waters oder wer auch immer für die Garderobe verantwortlich war, dass er sagt, wir brauchen eine ziemlich typische Kinojacke, aber wir drehen sie auf links quasi. Und das heißt, du trägst jetzt nicht die Jacke aus Taxi Driver, sondern du trägst das Innenfutter der Jacke aus Taxi Driver.
Ja, das fand ich auch schon stark, Herbert, dass du das erkannt hast beim Gucken. Ja.
Das war tatsächlich, ich glaube, das war die einzige Sache, die ich mich erinnern konnte, weil ich das damals schon entdeckt hatte.
Ja, und ich meine gerade sowas wie, es gibt so viele Details zu entdecken, dafür müsste ich den Film vielleicht auch noch ein zweites Mal sehen, um das richtig zu beurteilen, weil man ja doch beim ersten Mal bei einem Film meistens sehr irgendwie darauf bedacht ist, erstmal der Handlung zu folgen und das ungefähr mitzubekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt auf einige Details auch gar nicht geachtet habe.
Ja, es fängt ja bei so banalen Sachen an, wie Cecil B. Demented, der mit seiner Freundin Cherish in diesem Kamerakran schläft. Und der Kamerakran ist ausgelegt mit Stofftieren und Perücken. Und sowas halt einfach. Ne? Also das ist einfach eine komplette Ode an all das Ausgestoßene, was im Kino keinen Platz findet, an all die Outlaws, an die Outsiders, an alles, was irgendwie anders ist, was irgendwie ein bisschen queer ist, und da ist ja, das sind alles Begriffe, die du auch auf John Waters anwenden könntest. Der ist ja wirklich eine der schrillsten Figuren überhaupt. Also, erinnerst du dich bei The Big Lebowski?
Ja.
Als der Dude bei Mord ist und da der Videokünstler am Start ist.
Ja.
Und der da die ganze Zeit so blöd rumlacht. Ich muss immer an John Waters denken, wenn ich den Typen sehe.
Oh, Hammer, ich habe ihn auch vor Augen. Ja? Stark, ja.
Und John Waters ist einfach so eine schrille Figur, und all die Adjektive, die man für Cecil B. Demented finden könnte, treffen, glaube ich, einfach auf John Waters zu, weil er einfach so ein Herz hat für all diese ausgestoßenen, verrückten Figuren und dann auch jeder da irgendwie einen Platz bekommt. Also, ja. Du passt nicht ins Schönheitsideal, scheißegal, du bist in meinem Film. Gerade deswegen bist du in meinem Film. Ja. Und das finde ich eben richtig gut, also, dass es Filmemacher gibt, die sowas machen. Vor allem eben in Hollywood, die sagen, ey, ich will dich gerade, weil du nicht dem Ideal entsprichst. Und das ist schon, finde ich schon, dass John Waters da vorne dran ist, aber sich dann auch gleichzeitig wieder selbst kontrastiert, weil er ja natürlich die Hauptrollen spielen natürlich Stephen Dorff und Melanie Griffith, ne, die schon normschön sind. Also Stephen Dorff ist schon...
Ja, und ich meine, da erkennt man natürlich ja auch, das erkennt man dann auch wieder in dieser Tattoo-Auswahl, ne? Wie du ja vorhin schon meintest. Also ich glaube, man sagt, so Leute wie Fassbender oder Spike Lee haben dann ja auch mal Gruppen im Kino repräsentiert, die sonst eben sehr wenig gezeigt wurden. Ne? Oder auch sowas, Otto Preminger jetzt vielleicht auf eine andere Art, aber ich meine, er hat ja damals auch zusammen mit Kirk Douglas als einem der ersten wieder Donald Trumbo einen Job gegeben, der ja auch bei den Hollywood Ten war, also weil er nicht ausgesagt hat von McCarthy und dann ja auch quasi arbeitslos war, jahrelang, weil er eben angeblicher Kommunist war. Und Otto Preminger hat ja dann auch gesagt, ja, ich möchte aber sie jetzt wieder für meinen Film engagieren. Also ich würde sagen, ich glaube, das hat er in dieser Auswahl zumindest ganz gut wiedergespiegelt. Ne? Also irgendwie auch so Regisseure, die eben den Mut haben zu sagen, ja, ich nehme jetzt nicht einfach nur das, was gerade angesagt ist und was Mainstream ist, sondern ich gucke auch mal ein bisschen vielleicht auch andere Personen, die ich in meine Filme mit einbeziehe. Sowohl vor als auch hinter der Kamera.
Ja. So. Ja. Also auch andere Themen und die einfach, das ist, glaube ich, ein guter Bogen von dem, was du vorhin hast. Also wirklich Leute, die auch im Hollywood-System aktiv waren, aber irgendwie Wege drumherum gefunden haben oder zumindest mehr gemacht haben, als einfach nur die B war, das, was man erwartet von Filmen.
Ja.
Also du guckst einen Lynch-Film und wenn es jetzt nicht gerade eine Straight Story ist, dann kriegst du auf jeden Fall irgendwas, was du nicht erwartet hast.
Übrigens auch noch ein tolles Beispiel für mal einen älteren Hauptdarsteller im Hollywood-Kino, wo wir drüber sprachen.
Ja, definitiv. Also, und das finde ich eben einfach schön und Cecil B. DeMille ist einfach so eine Sache, so ein Wimmelbild von allem Möglichen, was man als Filmfan vielleicht mal gehört hat. Das hat mich dazu gebracht tatsächlich, weil Maggie Gyllenhaal hat ein Tattoo von Kenneth Anger.
Yeah.
Und das ist so ein Name, ja, war mir irgendwie geläufig.
Ja, ich kenne ihn gar nicht.
Irgendwie hat man den Namen mal gehört und dann mal so gegoogelt. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause und hab direkt bei Amazon bestellt. Ist heute angekommen, die Kenneth Anger, den Kenneth Anger Cycle mit all den Kurzfilmen, die er irgendwie zwischen 47 und 81 gemacht hat. So okay. Scorpio Rising und so weiter. Sachen, die ich irgendwie schon mal im Kopf hatte, aber nie richtig realisiert habe. Und und ich finde, das ist einfach, wenn es einen Film schafft, nicht nur bei Leuten wie uns, die prinzipiell schon mal offener sind, sowas auch aufzunehmen und auch mal zu sagen, okay, damit kenne ich mich nicht aus, das gucke ich mir mal an. Aber wenn jemand, der nicht so sehr in der Szene ist, nicht so sehr im Thema ist, das guckt und er sieht dieses Tattoo und sagt, hey, von Spike Lee habe ich noch nichts gehört. Was ist das denn? Das gucke ich mir mal an. Ich glaube, dann hat Cecil B. DeMille schon irgendwie seinen Auftrag erfüllt.
Ja. Ja, das stimmt. Also, genau, ich muss eben sagen, den Namen vielleicht irgendwann auch mal so gelesen oder so, aber ich kenne mich wirklich gar nicht aus, so mit seinem Werk. Und ich denke das eben auch. Also ich finde, das ist ja sowieso etwas, das finde ich eigentlich unabhängig davon, ob es um Literatur geht oder um Filme, immer toll, wenn ein Kunstwerk irgendwie ein Ansporn ist, sich mit etwas genauer zu beschäftigen. Mhm. Also sei es irgendwie Personen oder künstlerischen Strömungen oder einer bestimmten Thematik. Und also da würde ich eben dir auch zustimmen. So. Also wenn das bei ein paar Leuten geschafft hat, dass man mal zumindest irgendwie so nachguckt, wer sind eigentlich diese Namen, die sich die Leute da tätowiert haben? Ist das schon mal ein guter Anfang?
Das ist ein guter Anfang und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende langsam.
Ja, ich sehe.
Weil ansonsten drehen wir uns hier immer nur im Kreis und sagen, ja, der hat so gute Referenzen und oh ja und so weiter. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir haben ja auch alle noch was zu tun. Wir müssen hier noch ein paar Getränke trinken.
Ich würde sagen, ich hätte zumindest eine Gurke essen.
Probier mal, genau.
Du zumindest mal eine Gurke während dieser Sendung, die Gurkensalat heißt.
Und insofern würde ich sagen, Lennart, vielen Dank, dass du da warst. Sobald du jetzt hier ein bisschen gekaut und runtergeschluckt hast, kannst du noch mal ein bisschen was über Rotwein und Tequila sagen? Also, wie ich vorhin so schamlos mich selbst vermarkt habe, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du dich schamlos du euch schamlos vermarkten darfst.
Toll, ganz, ganz vielen Dank. Ja, also falls hier irgendwelche Leute das jetzt gesehen haben und dachten, sie möchten mich zusammen mit meinem Freund Robin gerne mal häufiger über Filme, Serien, Literatur reden hören, kann man gerne mal in den Podcast Opern und Tequila hineinhören zumindest. Also es ist selten so, dass wir quasi ein ganz bestimmtes Thema haben, sondern ja, manchmal quatschen wir vielleicht auch einfach nur viel über unseren Alltag, aber es ist schon, in jeder Folge ist eigentlich irgendein Tipp zu, ein Kinotipp, ein Serientipp, ein Literaturtipp irgendwie dabei. Wir haben jetzt gerade vor kurzem das Western-Special gemacht, das hat 3 Stunden ungefähr dauert. Ich habe Respekt vor allen Leuten, die das komplett sich angehört haben, aber es war auch nicht geplant, aber ich meine, Western ist ein Genre, das sich Zeit nimmt, das auch mal langsam erzählt und da konnte man das vielleicht mal machen, 3 Stunden auch eine Folge zu dem Thema zu machen. Und genau, es wird bestimmt auch mal wieder Themenfolgen geben, auch mit sehr starken Kinobezug in dieser Zeit. Also ich freue mich natürlich immer, wenn Leute bei uns zuhören. Also von daher, falls ihr mögt, hört mal rein bei Rotwein und Tequila. Und ich bedanke mich natürlich, Hermann, dass ich mir wieder so eine tolle Plattform bei dir hatte, ein bisschen Werbung zu machen.
Jederzeit willkommen. Wie ist eure E-Mail-Adresse?
Toll. Ja, rotweinundtequila@gmail.com. Ohne www. Habe ich irgendwann mal rangehängt in der Folge. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Das ist die Aufregung, wenn man anfängt im Showbusiness. Aber ja, also schreibt uns gerne Ideen, Vorschläge, Fragen an rupfernundtequila@gmail.com. Und wir sind auch bei Instagram. Und das war jetzt auch der Werbepart.
Sehr gut. Rotwein haben wir ausgetrunken. Also ich zumindest.
Ich bin auch dabei.
Du arbeitest das dran. Das machen wir.
Mach ich wieder.
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier. Hast du denn die Gläser schon gesehen?
Oh, also, toll, Hermann. Nee, aber grandios. Großartig.
Titty Twister. Bestellt er eigentlich auch Tequila? Ich weiß das gar nicht mehr. Bestellt er Bourbon oder Tequila, als sie in den Laden sind bei From Dusk Till Dawn?
Ich habe den auch wirklich lange nicht gesehen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in diesem Film gar kein Tequila
bestellt. Ja, vor allem, die fahren ja auch nach Mexiko. In Mexiko bestellst, gehst du ja nicht in die Kneipe und bestellst eine Flasche...
Oder Light.
Sowieso nicht, nee. Also, in dem Sinne sagen wir jetzt einfach, George Clooney hat Tequila bestellt auf George.
Ja, auf George. Warum eigentlich nicht?
Und auf Ed und auf John.
Ja.
Auf sie alle.
Würde ich auch sagen, auf Ed und John, aufs Kino. Zum Wohl, Hermann.
Zum Wohl. Danke, dass du da warst. Ja, das war die neue Folge Gurkensalat.
Toll.
Wir haben jetzt hier noch so ein paar offene Flaschen, die ausgetrunken werden wollen. Die schreien schon förmlich unsere Namen. Insofern kürzen wir das einfach ab. Vielen Dank fürs Reinschauen. Die Links zu allem anderen, also zu Rotwein und Tequila, findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr das bei Spotify hört, geht ihr einfach jetzt da oben auf das Suchenfeld und klickt und tippt ein Rotwein und Tequila und klickt auf Folgen. Und insofern war es das von Gurkensalat für dieses Mal. Ich bedanke mich. Lennart, möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich möchte nur noch mal sagen, das war ja der erste Podcast, wo ich mal zu Gast war. Und ich weiß gar nicht, sollte ich mal bei anderen Podcasts sein, wie diese Verköstigung getoppt werden soll, Hermann. Ich bin begeistert. Nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir mega Spaß gemacht. War wirklich toll.
In dem Sinne, das war's. Vielen Dank. Wir sind raus.
Gurkensalat.